ist unsere Demokratie in irgendeiner Form gefährdet oder wo stehen wir da in unserem Demokratieprozess?
Die kurze Antwort, ja, unsere Demokratie ist gefährdet. Freiheit ist eine ganz zerbrechliche Sache und ihr Ende ist nie länger als eine Generation weit entfernt. Das heißt, wir müssen immer wieder was dafür tun, dass wir freie Gesellschaften bleiben. Und ich glaube, im Moment sind offene Gesellschaften, ist die liberale Demokratie bedroht. Das hat mehrere Facetten, aber es ist eine existenzielle Bedrohung. Also es kann auch eine Situation geben, wo es in 20, 25 Jahren keine liberale Demokratie mehr auf diesem Planeten gibt. Es ist natürlich eine gefährliche Entwicklung und die hat ganz, ganz viele Wurzeln. Ja? Desinformation, Deepfakes, russische oder andere autoritäre Narrative.
Am 23. Februar wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Wie schmutzig wird der kurze Wahlkampf werden? Wie stark wird digitale Desinformation bei den Wahlen auch in Deutschland eine Rolle spielen? In den USA wurde gerade Donald Trump mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt. Fehlaussagen und Hetze spielten im US-Wahlkampf in einem nicht bisher dagewesenen Umfang eine Rolle und halfen Donald Trump an die Macht. Aber was bedroht gerade die unabhängige Meinungsbildung zu Wahlen besonders stark, will ich von Rolf Fredheim wissen. Ich treffe ihn im Frühjahr vor der Europawahl 2024 als Auftakt meiner Recherche zu diesem Podcast. Er arbeitete für die NATO in der Stratcom, dem NATO-Kompetenzzentrum für strategische Kommunikation.
At the moment, the main challenge we see is that the space is moving so fast.
Rolf Fredheim sagt, die digitale Technik entwickelt sich gerade so schnell, dass man kaum hinterherkommt und es eine große Herausforderung für alle ist, die Integrität der Wahlen sicherzustellen. Unsere liberale Demokratie ist herausgefordert. Autokraten und illiberale Politiker gewinnen vermehrt Wahlen. In den USA, den Niederlanden oder Italien. Aber auch in Deutschland hat die AfD zugelegt. Ihre Ideologie wird besonders über soziale Medien verbreitet. Gerade scheint sich unser politischer Diskurs fundamental zu ändern. Unsere politische Debattenkultur droht verschütt zu gehen. Wir wollen wissen, welche Auswirkungen das hat. Und schauen uns die digitale Propaganda in der dreiteiligen Podcast-Serie genauer an.
Lawful but awful. Wohin steuert die Regulierung? Teil 1 des Böll-Spezial Digitale Propaganda – Herausforderungen für unsere liberale Demokratie.
Ich bin Alexandra Gese, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments.
Alexandra Gese ist nach den Wahlen im Juni 2024 wieder in das Europaparlament eingezogen, wo rechtspopulistische Parteien zugelegt haben. Wir sprechen einige Wochen vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Gese, die in Brüssel maßgeblich an der Regulierung digitaler Plattformen mitgearbeitet hat, blickt sorgenvoll auf die Umfragen. Trotz vieler Skandale um die Europaspitzenkandidaten der AfD Maximilian Krah und Peter Bistrun in den letzten Monaten ist die AfD in den neuen Bundesländern laut Umfragen so stark wie nie zuvor. In den Wahlkämpfen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zeichnet sich ab, wie mit Hetze und Desinformation Stimmung gemacht wird.
Unsere Demokratie muss gerade beweisen, dass sie wehrhaft ist. Sie wird gerade sehr ernsthaft auf die Probe gestellt. Was wir in Deutschland erleben im Moment mit dem Wachstum der AfD und den harten Angriffen gerade gegen meine Partei, auch mit sehr viel Hass und Hetze, das ist eigentlich eine Blaupause, die wir schon lange aus anderen Ländern kennen.
So beunruhigend das Erstarken von Populisten hier in Deutschland ist, es handelt sich um einen internationalen Trend, wie wir an vielen Wahlergebnissen sehen können. Nicht nur hier werden Debatten immer polarisierter geführt. Besonders in den sozialen Medien nimmt die Radikalisierung des politischen Diskurses rasant zu, was die populistischen Parteien überall in der Welt zu Wahlerfolgen führt.
Wenn man daran denkt, wie Wahlkämpfe mittlerweile in den USA geführt werden, dann versteht man, dass das kein deutschlandtypisches Phänomen ist, sondern es handelt sich um globale Netzwerke.
Dabei fragt man sich ja, warum sind diese rechten, demokratiefeindlichen Bewegungen jetzt so erfolgreich und nicht bereits vor 20 oder 30 Jahren? Sind unsere Gesellschaften rechter oder rechtsextremer geworden? Will ich von Alexandra Gese wissen.
Ich glaube nicht, eher das Gegenteil. Aber heute gibt es einfach technische Möglichkeiten und ein wirtschaftliches und politisches Geschäftsmodell für extremistische Botschaften. Und insbesondere für extremistische Botschaften, die eben auf negativen Emotionen wie Angst und Wut basieren.
Dieses demokratiezersetzende Geschäftsmodell ist so erfolgreich, dass es inzwischen eine ernsthafte Gefahr für den Bestand, für den Zusammenhalt der Gesellschaft und des Gemeinwohls, aber auch der liberalen Demokratie darstellt. Gese hat sich intensiv damit beschäftigt und war federführend verantwortlich, im Europaparlament dieses Geschäftsmodell regulierende Gesetze entgegenzusetzen, mit Hass, Wut und sogar Desinformation erfolgreich Geld zu verdienen, wie sie sagt, das klingt doch erstmal absurd. Was sind das für Mechanismen, die da am Werk sind?
Wie funktioniert es eigentlich? Soziale Netzwerke wollen, dass Menschen so lange wie möglich auf der eigenen Plattform bleiben. Man weiß, dass Menschen länger an einem Ort bleiben, wenn sie dort aktiv sind und nicht nur passiv Inhalte konsumieren. Aktiv sein im Internet heißt Kommentare schreiben, heißt Inhalte teilen, also an Freunde und Bekannte weiterschicken. Und das geschieht am ehesten, und das weiß man auch aus der psychologischen Forschung, wenn Emotionen wie Angst und Wut angesprochen werden. Dann funktioniert praktisch so unser rationaler Filter nicht, sondern man handelt sehr emotional, man handelt direkt, ohne groß drüber nachzudenken.
Und was hat das für Konsequenzen für die Inhalte?
Das sind also die Botschaften, die sehr viel Sichtbarkeit im Internet finden. Und das lernen die Algorithmen der großen Plattformen. Das heißt, sie lernen, dass bestimmte Arten von Botschaften, Negativbotschaften, Menschen zur Interaktion, zum Verbleiben auf Plattformen bringen. Und deswegen werden diese Botschaften höher gerankt. Das heißt, sie werden an viel, viel mehr Menschen und sehr viel schneller ausgespielt.
Und wenn die Nutzer länger auf den Plattformen verweilen, sehen sie mehr Werbung. Werbung, mit denen die Plattformen ihr Geld verdienen. Das Geschäft mit Angst, Wut und Überraschung mag gut für die Werbepartner funktionieren, hat aber fatale Folgen für unsere Demokratie, mahnt Alexandra Gese.
Botschaften, die auf Angst und Wut basieren, sind in erster Linie Botschaften rechtsextremer Parteien und Bewegungen. Die arbeiten nämlich mit Angst. Sie wollen keine Probleme lösen. Sie wollen Gesellschaften nicht besser machen. Sie wollen Menschen verängstigen. Sie wollen Empörung auslösen. Sie wollen Wut auslösen. Denn das verbessert ihre Wahlergebnisse. Und deswegen ist das derzeitige Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke so, dass rechtsextreme Parteien einen enormen Vorteil vor allen anderen demokratischen Parteien haben.
Ob und inwieweit es einen kausalen Zusammenhang zwischen Desinformationen auf sozialen Medien und Wahlergebnissen gibt, ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt und nicht einfach zu erforschen. Denn bei Einstellungs- und Verhaltensänderungen wie Wahlentscheidungen spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Es ist kompliziert.
Die AfD hat bei der letzten Europawahl und bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg besonders bei jungen Menschen an Stimmen zugelegt. Viele Medien erklären den Stimmenzuwachs unter anderem damit, dass die AfD auf TikTok sehr präsent war und TikTok vor allem von jungen Menschen genutzt wird.
Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung zu den drei Landtagswahlen zeigt nun aber, dass zumindest AfD-Accounts auf TikTok vor allem ältere Zielgruppen angesprochen haben.
Die Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass die AfD mit ihrem digitalen Wahlkampf vor allem nach innen mobilisierte. Also innerhalb des eigenen Anhänger- und Sympathisantenkreis. Zumindest in Teilen wird die digitale Kompetenz der AfD in der Öffentlichkeit daher oft überschätzt.
Digitale Propaganda ist trotzdem nicht wirkungslos. Aufmerksamkeit in der Breite der Gesellschaft erzielten die digitalen Kampagnen der AfD vor allem dann, wenn Provokationen von reichweitenstarken Medien aufgegriffen wurden. Erst so konnten manipulative Inhalte der AfD viele Menschen erreichen.
Inzwischen gibt es eine Art Feedback-Effekt. Der politische Diskurs der Parteien passt sich an die Radikalisierung des Netzes an. Kein Wunder, denn Parteien wollen erfolgreich sein und spekulieren darauf, dass die Radikalisierung im Netz ihnen nützt und Wähler zuführt, meint Gese.
das, es führt auch dazu, dass sich Parteien oder Bewegungen bewusst radikalisieren, um überhaupt Sichtbarkeit noch zu bekommen. Das macht es noch schlimmer, das wissen wir aus Osteuropa, da hat es auch Forschung zugegeben, dass Parteien sich eben radikalisieren, weil sie sonst einfach verschwinden. Und man beobachtet das in allen Ländern, wo Menschen sich sehr stark in sozialen Netzwerken informieren, mehr als in der bisher klassischen Presse, dass dort eine Polarisierung eintritt zwischen einem linken und einem rechten Lager und dass die Mitte große Schwierigkeiten hat, sich zu behaupten. Liberale Parteien, klassisch gemäßigt konservative Parteien, Sozialdemokratie, die haben es alle in diesen Ländern sehr, sehr schwierig.
Schon seit Jahren versucht die europäische Politik in Brüssel durch eine strenge Gesetzgebung, Desinformation, Hetze und Hass im Netz besser einzudämmen. Doch bisher sind die Erfolge eher bescheiden, wie Kritiker mahnen. Und Studien geben ihnen recht.
Wir verzeichnen eine Zunahme an digitaler Einflussnahme, obwohl die Politik in Berlin und Brüssel in den letzten Jahren nicht untätig war. Es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Verordnungen und Regeln, die verhandelt, auf den Weg gebracht oder bereits in Kraft sind. Das Gesetz über digitale Dienste, DSA, die Regulierung zur politischen Werbung sowie umfassende Regeln zum Datenschutz, um nur einige zu nennen. Das deutsche Netz-DG oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz war noch vor dem DSA seit 2017 in Kraft. Das Gesetz zielte darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Es wurde im Februar 2024 durch den DSA weitgehend abgelöst.
Aber das reicht scheinbar nicht aus, wenn man nüchtern die Lage in der digitalen Kommunikationssphäre analysiert, frage ich Alexandra Gese. Der Digital Services Act, kurz DSA, soll nun umfassender das Problem in den Griff kriegen. So zumindest die Hoffnung.
Also was kann die wehrhafte Demokratie dagegen tun? Wir waren ja bisher als moderne Gesellschaft, als moderne Mediendemokratie so ein bisschen hilflos dagegen.
Also die Lösungen liegen auf sehr verschiedenen Ebenen. Es gibt eine Lösung mehr im Bereich der Fachpolitik, und zwar Regulierung von digitalen Netzwerken, digitalen Plattformen. Da hat die Europäische Union jetzt wirklich sehr gut vorgelegt mit dem Digitale-Dienste-Gesetz. Das ist das erste Gesetz seiner Art weltweit. Und es ist das erste Gesetz, was eben sich nicht damit befasst, Inhalte als solche zu regulieren, was immer sehr schwierig ist, weil Meinungsfreiheit einfach ein extrem hohes Gut in unserer Gesellschaft ist, sondern sich auch mit dem Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke selber beschäftigt. Also es müssen jetzt Risikoeinschätzungen vorgenommen werden durch die Plattform, was ihr Design, ihr Werbemodell bedeutet für öffentlichen Diskurs, für öffentliche Sicherheit, Gesundheit, Kinder- und Jugendschutz, Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Ähnlichem. Und die werden von der Kommission dann auch eindeutig geprüft, bewertet. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit eben die Gefahren, die für die Demokratie durch das Geschäftsmodell der Plattformen entstehen, abgemildert werden.
Politische Online-Werbung ist ein relativ neues Phänomen, das noch nicht ausreichend reguliert ist. Diese Regelungslücke bedroht die Integrität der Wahlen durch Wählermanipulation, intransparente Kampagnen und Desinformationskampagnen. Daher hat die EU-Kommission bereits Ende 2021 einen Entwurf mit Regeln für die Transparenz sowie für das Targeting und die Amplifizierung, also für zugeschnittene Empfehlungsalgorithmen, von politischer Werbung vorgestellt.
Diese Gefahren sind eben zum einen das Thema interaktionsbasiertes Ranking. Das andere ist aber auch das ganze Thema Targeting und Profilbildung, was extrem wichtig ist. Dieses Geschäftsmodell ist eben auch deshalb so erfolgreich, weil die Konzerne sehr große Datenprofile über jeden von uns sammeln und deswegen genau die Inhalte an uns ausspielen, die uns aufregen, die uns empören, aber gleichzeitig auch noch abholen, ja, wo wir irgendwie andocken können, wo wir uns verstanden fühlen, wo wir uns mit identifizieren können, und dann werden User Schritt für Schritt radikalisiert. Das funktioniert so gut, weil es diese großen Datenprofile gibt.
Meine eigenen Recherchen bei digitalen PR-Agenturen belegen, dass es immer noch ein leichtes ist, umfassende Datenprofile für alle Wählerinnen und Wähler in Deutschland zu erstellen, weil der Datenschutz nicht funktioniert. Beim Verbot von Microtargeting, also dem gezielten Ausspielen von politischer Werbung, wurde jetzt in Brüssel nachgesteuert.
Wir haben im Digitale-Dienste-Gesetz jetzt einen Artikel, der sagt, dass Targeting, also das gezielte Ausspielen von Werbung zumindest, anhand von sensiblen Daten laut der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr erfolgen darf. Diese sensiblen Daten dürfen nicht mehr in den Datenprofilen vorhanden sein. Sensible Daten sind so Dinge wie sexuelle Orientierung, politische Zugehörigkeit, Religion, aber auch Gesundheitsdaten, ja, weil zum Beispiel sehr viel Missbrauch getrieben wird, wenn Konzerne herausfinden, dass Menschen besonders ängstlich sind, Angststörungen haben, Depressionen und Ähnliches. All diese Daten dürfen gar nicht mehr genutzt werden. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Das gilt jetzt. Das muss eigentlich jetzt schon durchgesetzt werden. Das gilt schon.
Nun muss sich zeigen, ob der Versuch der EU, die digitale Propaganda zu beschränken, Wirkung zeigt. In London bin ich verabredet mit Vertretern des Institute for Strategic Dialogue, ISD. Der Think Tank schaut sich seit dem Brexit genauer an, wie digitale Propaganda wirkt. Sie nahm in Großbritannien im Rahmen der Brexit-Kampagne erstmalig enorme Auswüchse an. So wurde der Abgeordnete Joe Cox eine Woche vor dem Brexit-Referendum niedergestochen und starb. Gegen sie war im Vorfeld des Mordes massive Hetze im Netz verbreitet worden. Im Londoner Büro treffe ich Chloe Colliver und Jakob Gul, zeige ihnen ein paar aktuelle Hetzkampagnen, die gegen Politiker gefahren worden sind. Die aktuellen Memes, Tweets und TikTok-Videos sind unfassbar. Heimtückisch werden hier Politikerinnen als Verräter beschimpft, die wie Krebs wären. Auch in anderen Ländern ist das Hetzen gegen Politiker gang und gäbe. Wie weit ist die Normverletzung bereits fortgeschritten? Und welche Folgen hat diese Form der digitalen Gewalt auf die Politiker?
Und einige der hier erwähnten Politikerinnen mussten vor Gericht gehen, weil sie so viele Morddrohungen erhalten haben. Sie wurden Ziel dieser Art von Kampagnen, in denen es darum ging, mit Schlingen gefesselt, vergewaltigt und getötet zu werden. Wirklich schreckliches Material, das durch diese Art von Sprache inspiriert wurde. Und es waren vor allem weibliche Kandidatinnen, die den Großteil dieser sehr gewalttätigen Beschimpfungen erhielten.
Der deutsche Jakob Gould schaut sich das mitgebrachte Material genauer an. Auch er arbeitet für den ISD in London. Der Forscher ist Experte für Rechtsextremismus.
Wir haben einige sehr ähnliche Untersuchungen im US-Kontext durchgeführt, bei denen wir die Belästigung politischer Kandidaten der beiden großen politischen Parteien in den USA untersucht haben. Dabei haben wir festgestellt, dass insbesondere weibliche Politikerinnen, aber auch Politiker aus ethnischen Minderheiten in unverhältnismäßig hohem Maße online belästigt werden.
Tatsächlich wird digitale Gewalt, gegen die sich die wenigsten wehren können, zunehmend ein Problem. Diverse Initiativen und Organisationen auch in Berlin versuchen dagegen anzugehen. Hate Aid, eine Organisation, die Opfer von digitaler Gewalt berät und sie mit Rechtsbeistand unterstützt, vermittelt Rechtsanwälte und führt Prozesse gegen Täter. Die Organisation berät aber auch die Staatsanwaltschaften, damit diese das Problem besser verstehen. So sollen Rechtsumsetzungen, Prozesse und Verurteilungen erleichtert werden.
Für einen Fachbegriff, der nennt sich stochastischer Terrorismus.
Darüber spricht Annalena von Hodenberg, Begründerin von Hate Aid. Sie weiß von ihrer Arbeit, dass digitale Hass und Hetze nicht im Netz bleiben. Denn beides verschärft zunehmend den Umgangston im nicht-digitalen Leben. Auseinandersetzungen im Alltag, tägliche Gewalt und im Extremfall gar terroristische Anschläge können ihren Ursprung im digitalen Raum haben. Und stochastischer Terrorismus bedeutet,
dass eben Aufrufe zu Gewalt gegen eine Person, die von ganz vielen kommen, zwar nicht nur die Aufrufe, sondern auch die, die es tolerieren, muss man auch sagen, die sind da mittelbar sozusagen auch mit dran beteiligt, weil sie einfach auch nicht widersprechen, dass die dann für eine Stimmung sorgen, wo dann irgendwann eine Person, die vielleicht auch gar nicht da irgendwas geschrieben hat im digitalen Raum, aber die dann das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich handeln.
Der Verfassungsschutz schreibt in einem Bericht aus September 2024 zu Rechtsextremismus im Internet:
Der Befund, dass Rechtsextremisten vor allem Social-Media-Plattformen zu vielerlei Zwecken instrumentalisieren, bestätigt sich stets aufs Neue. Hier verbreiten sie rassistische, antisemitische oder demokratiefeindliche Propaganda und vernetzen sich miteinander.
Der Bericht nennt konkrete Beispiele der Radikalisierung.
Die Mitglieder der Telegram-Gruppe Dresden-Offline-Vernetzung radikalisierten sich dabei so stark, dass sie sich mit Anleitungen für Terroranschlägen, Sprengstoffbeschaffung und Mordplänen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten befassten.
Von Hodenberg beschreibt eindrücklich, dass Täter sich von der digitalen Community ermutigt fühlen können. Wenn sie dort aufgefordert werden, kann das dazu beitragen, dass der innere Druck zu handeln steigt, dem sie dann irgendwann nachgeben und vielleicht auch mit Gewalt handeln.
Ah, guckt mal, es sind ja so viele, die danach schreien, die sagen, es ist doch in Ordnung, da muss man jetzt mal was tun, den muss man jetzt mal angreifen, dem lauern wir jetzt mal auf. Da habe ich eine ganze Gemeinde hinter mir, die mich dazu auffordert und die das dann am Ende auch feiert, wenn ich das mache.
Stochastischer Terrorismus besteht seit 2011 als Konzept. Stochastisch, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, meint zufallsabhängig. Das Konzept verweist darauf, dass anstachelnde Rede analoge Gewalthandlungen wahrscheinlicher macht. Es geht vor allem darum, dass viele Menschen massenhaft Hassbotschaften über digitale Kommunikationsmittel versenden. Andere Nutzerinnen und Nutzer unterstützen diesen Hass durch Likes, Teilen oder Klicken. Das kann dazu beitragen, dass manche Menschen terroristische Attentate begehen.
Die Beispiele dafür haben wir gesehen bei dem Täter von Halle, der dann versucht hat, die Synagoge dort zu öffnen und am Ende dann zwei Menschen getötet hat. Der hat das gestreamt für eine Öffentlichkeit, die schon ganz, ganz lange sozusagen zu einer Gewalttat aufgerufen hat und wo er dann dachte, okay, hier werde ich jetzt auch, ne, das wird jetzt hier sozusagen auch noch gefeiert, was ich irgendwie mache. Das haben wir bei anderen terroristischen Attentätern eben auch gesehen. Zum Beispiel auch bei dem Täter, der Walter Lübcke ermordet hat vor seinem Haus. Ne? Der derjenige war, der damals auch das Video von Walter Lübcke bei dieser Gemeindeversammlung, wo er eben das Recht auf Asyl verteidigt hat, der dieses Video ins Netz gestellt hat. Und unter diesem Video, diesem tausendfach geteilten Video, hat man Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Hasskommentaren und Aufrufen zu Gewalt gegen Herrn Lübcke gefunden. Und nachdem eben der Täter hingegangen ist und Herrn Lübcke erschossen hatte, hat man eben dort den Jubel der sozusagen Gemeinde, konnte man dort weiterlesen.
Das Konzept des stochastischen Terrorismus bedeutet aber nicht, dass man einen Zusammenhang zwischen Hetze im Netz und terroristischen Einzeltätern quantifizieren oder gar Taten in der Zukunft vorhersagen kann. Einen einfachen Wirkmechanismus gibt es auch hier nicht.
Es gibt sozusagen nicht diesen, es braucht 500 Hasskommentare und dann geht jemand los und wird analog gewalttätig. Gibt es einen terroristischen Anschlag auf eine Person? Es kann auch sein, dass niemand sich dann berufen fühlt, was zu tun. Aber es, ne, je mehr, je heftiger aufgerufen wird, je mehr Menschen das eben auch lesen. Und das ist eben das, was der digitale Raum auch macht. Die Verbreitung ist einfach so breit. Je mehr gewaltbereite Menschen das auch lesen, je mehr die das vielleicht dann auch sozusagen in ihrer eigenen Radikalisierung gerade triggert, je wahrscheinlicher ist es auch, dass es dann eben auch zu einem Anschlag kommt. Also dieser DSA, Digital Services Act, der wurde ja auch das Internetgrundgesetz sozusagen genannt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen vermessen ist, aber der ist fast für Leute, die nicht in diesem Bereich sich überhaupt unterwegs sind, so ein bisschen fast spurlos an uns vorbeigegangen. Es geht um Regulierung von großen Plattformen. Es geht nicht um Strafverfolgung, es geht nicht um Zivilrecht. Es geht darum, was sind die Spielregeln für Social-Media-Plattformen.
Doch leider seien beim Aufstellen der Spielregeln einige gute Regulierungen weggefallen, beklagt Annalena von Hodenberg.
Wir hatten in Deutschland dazu vorher schon eine Regulierung, also eine Gesetzgebung. Da waren wir auch mit eines der ersten Länder in Europa, nämlich das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo man, wenn man eben angegriffen wurde im Netz, beleidigt, bedroht und so weiter, über einen Meldeweg das melden konnte. Die Plattform verpflichtet war, das innerhalb von 24 Stunden und bei schwierigen Fällen innerhalb von 7 Tagen zu überprüfen, ob das strafrechtlich relevant ist. Und wenn es das war, dann mussten sie es löschen.
Und das heißt?
Da sind wir leider zum Teil einen Schritt zurückgegangen, hinter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zurück. Weil wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz waren die Plattform wirklich verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen und 24 Stunden es zu prüfen und zu löschen. Und jetzt sind die Plattformen nur verpflichtet, es gibt eigentlich keine Löschverpflichtung mehr. Sie sind nur noch verpflichtet, das zu prüfen.
Weil der Prozess, Inhalte zu löschen, schwieriger geworden ist, muss man dann klagen, um das zu erreichen. Trotzdem sieht sie den DSA auch positiv.
Das Zweite, was beim Digital Services Act eben total interessant ist, ist, dass man jetzt versucht, sich sozusagen die, dass man nicht dieses einzelne Brände löschen, ne, was passiert, wenn schon ein gewaltvoller Inhalt da ist, sondern dass man versucht, so systemisch dagegen vorzugehen, dass man also die Plattform verpflichtet, Untersuchungen zu machen, welche systemischen Risiken für zum Beispiel welche Gruppen bei ihnen entstehen. Zum Beispiel vielleicht für JournalistInnen, für Frauen, für Mitglieder der Queer Community und so weiter. Also zu gucken, im Moment sehen wir das im Antisemitismus, dass wenn ich zum Beispiel eine jüdische Person bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass mir auf diesen Plattformen Gewalt passiert. Und dann sind die Plattformen jetzt eben verpflichtet, auch zu untersuchen und zu gucken, welche Risiken für welche Gruppen gibt es eigentlich bei ihnen und was können und müssen sie tun, um diese Risiken abzustellen.
Annalena von Hodenberg spricht hier von Produktsicherheit. Ähnlich wie bei Medikamenten müssten Nutzer und Nutzerinnen erkennen können, wie gefährlich die Produkte sind. Denn ganz ähnlich wie bei Medikamenten müsste das Risiko der Nebenwirkungen vorher abzuwägen sein.
Das hört sich erstmal super an.
Doch von Hodenberg bleibt skeptisch. Warum?
Da wird es aber ganz entscheidend darauf ankommen, wie viel die Plattformen preisgeben.
Intransparenter Code und Algorithmus und ohne genau zu wissen, wie sich digitale Hetze und Desinformation auch technisch so schnell verbreiten kann, ist es schwer, diese zu regulieren.
Bisher ist der Code ihres Algorithmus geheim. Die Firmen verweisen dabei gerne auf das Recht ihres Geschäftsgeheimnisses. Aber wie funktionieren die Algorithmen und warum verbreitet sich Hetze so viel besser als faktenbasierte Tatsachen?
Also zum Beispiel auch, wie ihr Algorithmus funktioniert und ob dieser Algorithmus vielleicht zum Beispiel Gewalt gegen Frauen oder Gewalt gegen JournalistInnen fördert. Wie viel davon werden Sie preisgeben? Sie sollen auch Ihren Algorithmus, die Funktionsweise Ihres Algorithmus transparent machen. Und wie viel werden Sie dann in der Praxis auch dagegen tun? Und ich bin da erstmal pessimistisch, weil wir nämlich Erfahrungen aus dem NetzDG haben, wo die Plattformen tatsächlich alles gemacht haben, um wirklich Maßnahmen erstmal zu vermeiden und immer versucht haben, rechtliche Schlupflöcher zu finden, wenn etwas nicht ganz ausgestaltet war, um das eben zu vermeiden, weil das natürlich auch Ihrem Geschäftsmodell sozusagen in Frage stellt.
Obwohl Annalena von Hodenberg aus langjähriger Erfahrung spricht, wie schwer es ist, den digitalen Raum zu regulieren und wie massiv die digitalen Plattformen versuchen, die Regulierung zu unterwandern oder auszuhebeln, weiß auch sie, dass Europa sich nicht beirren lassen darf.
Das Gefährlichste in Europa ist dieses Narrativ der Machtlosigkeit. Das ist wirklich Quatsch,
sagt ermunternd Jan-Philipp Albrecht, Co-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Er fordert, dass es sich lohnen würde, an dem Thema dran zu bleiben. Warum?
Die Europäische Union hat den größten Markt in der Welt und sie hat scharfe Instrumente, um diesen Markt zu regulieren. Das ist vom Kartell- und Wettbewerbsrecht über das Datenschutzrecht bis hin eben zu den neuen Instrumenten wie den Digital Services Act eine Möglichkeit, dass Europa da auch lenkend Einfluss nimmt auf diese Dienste. Und überall dort, wo die europäischen Behörden das getan haben jüngst mit horrenden Strafen, ist es dann auch zu Anpassungen gekommen. Und daran muss die Europäische Union dranbleiben. Sie muss die Verantwortung übernehmen. Die Welt schaut auch auf die EU-Behörden, weil sie im Grunde genommen tatsächlich von den anderen eher als die einzigen wahrgenommen werden, die diese handlungsfähigen Durchsetzungsmechanismen haben. Das heißt, die müssen auch genutzt werden. Und da liegt jetzt viel Verantwortung bei der Europäischen Kommission und auch den nationalen Regulierungsbehörden, die sich europäisch koordinieren müssen.
Ist da die Wahrnehmung, ist da die Sensibilität für das Thema ausreichend geschärft? Wie schätzen Sie das ein?
Mittlerweile ist mein Eindruck schon, dass in der Europäischen Union, gerade bei der Kommission, die Wahrnehmung sehr stark ist, dass sie da etwas tun müssen. Sie werden aber regelmäßig durch die mitgliedstaatlichen Akteure und auch die Regierung ausgebremst, weil da dann auch Ängste herrschen, ob man im Wettbewerb sozusagen noch mithalten kann, ob diese Unternehmen nicht am Ende ihre Niederlassungen zurückziehen. Und das schwächt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Am Ende braucht es eine handlungsfähige EU und da ist auch die Verantwortung der Mitgliedstaaten, der nationalen Regierungen, diese einzufordern und zu stärken. Dann glaube ich schon, dass die Wahrnehmung stark genug ist und dass das auch funktioniert.
Globalisierte Unternehmen entziehen sich der Regulierung besonders die Internetgiganten, weil es sich um weltweit agierende Digitalkonzerne handelt, die auch noch ökonomisch gut ausgestattet sind, ist es von Europa aus schwer, dagegen vorzugehen. Denn was machen deutsche Sicherheitsbehörden bei Firmen, die in Russland oder Dubai ihren Firmensitz haben? Nicht viel, wie die Erfahrung bei dem Kanal Telegram bisher gezeigt hat. Die Europaabgeordnete Alexander Gese widerspricht, hat ein Gegenbeispiel, was jedoch Hoffnung macht. Denn nun ist es gelungen, dem chinesischen Konzern TikTok Einhalt zu gebieten.
TikTok fällt genauso unter den Digital Services Act wie Meta oder Google mit YouTube zum Beispiel. Und die Kommission hat auch schon mehrere Ermittlungen gestartet gegen TikTok, ist auch stark mit TikTok im Gespräch. Und eine Ermittlung gegen TikTok hat auch schon ein Ergebnis gebracht. Da geht es um TikTok Lite. Das ist ein Format, das in anderen Ländern angeboten wird, wo Nutzerinnen und Nutzer praktisch Punkte bekommen und so ein Belohnungssystem dafür, dass man sich Videos bis zu Ende anschaut oder damit interagiert, also sie liken oder kommentiert. Und alle Experten sagen, das birgt eine enorme Suchtgefahr. Das sind klassische Methoden, die eingesetzt werden, um Menschen süchtig zu machen, in diesem Fall auf der Plattform zu halten. Und da hat die Europäische Kommission einfach nur eine Ermittlung eröffnet und Fragen gestellt. Und daraufhin hat TikTok dieses Format in Europa schon abgeschaltet. Also man kann diese Konzerne regulieren und man kann auch einen chinesischen Konzern regulieren, der in Europa aktiv ist.
Das war der erste Teil der Böll-Spezial-Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir wollten wissen, wie gefährlich digitale Propaganda für unsere Demokratie ist.
Wir hoffen, dass er euch Anregungen bietet zum Thema digitale Propaganda und zur Frage, wie Meinungsbildung im Netz funktioniert und verbessert werden könnte. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Webseite unter www.böll.de/podcasts. Bewertet unseren Podcast gerne und schreibt für uns Feedback und Anregungen unter podcast@böll.de. Autor des Podcasts ist Peter Kreisler, Produktion Monobeat, Redaktion Heinrich-Böll-Stiftung, Musik Zoe Keating.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.